Ja, wir haben einen Gastredner eingeladen, den Bruder Jama, zur Versammlung Weißen See. Das Thema lautet: Wer eignet sich, die Menschheit zu regieren?
Das Wort des Jahres von 1992 lautete Politikverdrossenheit. Ja, seitdem ist das etwas, was wir relativ häufig im Sprachgebrauch hören und was sich durch die verschiedensten Dinge auch in unserer Gesellschaft deutlich macht. Statistisch kann man das zum Beispiel daran sehen, dass die Mitgliederzahlen in deutschen Parteien seit dieser Zeit, seit den letzten 10 Jahren, um die Hälfte zurückgegangen ist. Menschen ziehen sich immer mehr aus der aktiven Gestaltung von Politik zurück, aber auch was ihr Vertrauen in politische Einrichtungen, in Regierungssysteme betrifft, dieses Vertrauen sinkt permanent. Ja, das hat einige Gründe. Zum Beispiel, dass Politiker oftmals falsche Versprechungen machen, die sie im Nachhinein gar nicht halten können, oder dass das Interesse von Politikern vielleicht am Anfang in Richtung des Volkes geht, aber wenn sie dann an der Macht sind, wird ganz schnell deutlich, das größte Interesse haben sie oft für sich selbst. Und wenn wir das so sehen, diese Entwicklung in den letzten 10 Jahren, dann wird uns schnell deutlich, dass, wenn wir einen kleineren Blick in die Vergangenheit machen, dass das nichts Neues ist, sondern seit Jahrtausenden ist es so, dass menschliche Regierungssysteme vielleicht vom Namen her viel versprechen, aber wenn man ihre Herrschaft etwas deutlicher, etwas näher betrachtet, dann stellt man fest, dass oftmals nicht viel dahinter steckt, dass sie nur sehr begrenzt zum Wohl der eigenen Untertanen wirken können. Wir wollen vielleicht kurz 3 Herrschaftsmodelle aus der Vergangenheit mal etwas näher anschauen. Da gab es zum Beispiel die Monarchie. Die Monarchie definiert sich als die Herrschaft eines Einzelnen zum Wohl aller. Das ist die Theorie. Aber in der Praxis war es eigentlich immer so, dass die Monarchen zuerst an sich selbst gedacht haben und dass diejenigen, die durch eine Monarchie regiert waren, nicht unbedingt dem Wohl ausgesetzt waren, sondern oft der Willkür dieser Personen, die als Herrscher da amtierten. Dann gab es auch in der Vergangenheit die Aristokratie. Hinter diesem Begriff verbirgt sich, wenn man das übersetzt, die Herrschaft der Besten. Also eigentlich eine Elite, von der man dachte, das sind diejenigen, die wirklich dies in der Hand haben und die Möglichkeit haben, zum Wohle des Volkes zu regieren. Aber auch hier machte man schnell die Erfahrung, dass das Beste ja vor allem für diejenigen selbst im Mittelpunkt stand. Das war das, was diese Herrschaft ausmacht. Und ja, wo leben wir heute? In demokratischen Systemen, die Herrschaft des Volkes. Ja, man sagt, das ist die Regierung vom Volk, durch das Volk und für das Volk. Eine gute Idee, wenn man das wieder in der Theorie sieht, weil diese Idee basiert darauf, dass man persönliche Wünsche hinter das Allgemeinwohl einordnet. Aber auch das ist, wie wir das bestimmt alle an verschiedenen Stellen schon erlebt haben, eben immer nur die Theorie, weil wenige bereit sind, sich diesem System in der Definition, die es ausmacht, auch wirklich unterzuordnen. Wenn wir das im Sinn haben, die letzten 10 Jahre Politikverdrossenheit, die letzten Jahrtausende mit verschiedenen Herrschaftssystemen von Menschen, dann wird uns bestimmt deutlich und klar, warum die Bibel in Prediger 8, Vers 9 folgende Aussage macht. Das wollen wir gerne gemeinsam in unserer Bibel nachlesen. Prediger Kapitel 8, Vers 9. Salomo sagt hier: All das habe ich gesehen, und mein Herz richtete sich auf jede Arbeit, die unter der Sonne getan worden ist, während der Zeit, da der Mensch über den Menschen zu seinem Schaden geherrscht hat. Das ist etwas, was Salomo damals aus der Erfahrung sagen konnte und was Jehova unter Inspiration dem Salomo hat aufschreiben lassen, weil das auch bis heute gültig ist. Wir können das in allen Regierungsformen, die wir bisher kennengelernt haben, ob in der Geschichte oder in der eigenen Erfahrung sehen. Der Mensch herrscht immer über den Menschen zu seinem Schaden. Jetzt wollen wir in diesem Vortrag natürlich nicht für ein oder ein anderes politisches System Stellung beziehen, denn Jehovas Zeugen sind dafür bekannt, dass sie in politischen Angelegenheiten immer neutral sind. Das heißt, wir engagieren uns nicht für Politik. Aber wenn man einen Zeugen Jehovas fragt, was würdest du wählen, dann vielleicht ertappt man sich selber dabei, dass man das sagt, na, ich habe schon gewählt. Das ist zumindest eine Aussage, die man häufig hört. Also Jehovas Zeugen haben schon ein Interesse an Politik, an Regierung, aber auf einer ganz anderen Ebene. Wenn man uns in dieser Hinsicht vielleicht etwas näher fragt, dann würden wir sagen, ja, wir haben uns für das Königreich Gottes entschieden. Und wir wollen in den nächsten Minuten einmal überlegen, was steckt eigentlich dahinter? Was beinhaltet dieses Königreich Gottes mit seinem Herrscher Jesus Christus? Ist er derjenige, der geeignet ist, die Menschheit zu regieren? Weil letztendlich sind wir ja nicht die Einzigen, die eigentlich sagen, wir haben schon gewählt, wenn es um das Königreich Gottes geht. Denn über 1 Milliarde Menschen beten im Vaterunser darum, dass dieses Reich Gottes kommt. Deswegen ist es wichtig zu wissen, ist das nur so eine Bauchentscheidung? Ist das so, wie Menschen heute wählen, das geringere Übel im Vergleich zu einer anderen Partei vielleicht? Oder was ist das? Warum kann man diesem Königreich Gottes wirklich vertrauen? Warum kann man mit Überzeugung dahinter stehen? Wir wollen 5 Auszüge aus dem Regierungsprogramm Gottes mit seinem Herrscher Jesus Christus jetzt näher beleuchten. Vielleicht beginnen wir mit dem Wirtschafts- und Ernährungsprogramm dieser Regierung. Das ist etwas, was heute ganz besonders wichtig ist, denn 1/7 der Weltbevölkerung hungert heute. 1/7 der Menschen hat nicht genug zu essen. Man ist sogar in diesem Bereich jetzt so weit, dass man unterscheidet zwischen chronischem Hunger und zwischen akutem Hunger. Ja, bei chronischem Hunger kann man schon kaum noch etwas machen. Man bemüht sich eigentlich nur noch, den akuten Hunger in ganz bestimmten Regionen zu bekämpfen. Mit welchem Ergebnis? Ungefähr 9 Millionen Menschen sterben jedes Jahr, weil sie nicht genug zu essen haben. Ganz viele davon sind Kinder. Matthäus Kapitel 14, Vers 19 bis 21 zeigt uns etwas aus dem Regierungsprogramm Jesu zum Thema Wirtschaft und Ernährung. Matthäus Kapitel 14, die Verse 19 bis 21. Alles, was wir jetzt in der Folge aus der Bibel lesen, sind Wunder Jesu. Aber wir wollen dabei im Sinn behalten, dass diese Wunder Jesu alle ein Ausblick sind auf das, was Jesus in der Zukunft weltweit tun kann und wird. Matthäus 14, die Verse 19 bis 21. Darauf gebot er den Volksmengen, sich auf dem Gras zu lagern, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach einen Segen, und nachdem er die Brote gebrochen hat, verteilte er sie unter die Jünger und die Jünger ihrerseits unter die Volksmengen. Da aßen alle und wurden satt, und sie hoben die Brocken auf, die übrig waren, 12 Körbe voll. Derer aber, die aßen, waren etwa 5000 Männer, außer Frauen und kleinen Kindern. Was hat Jesus hier gemacht? Er hat nicht nur Hunger gelindert, akuten Hunger gelindert, sondern er hat dafür gesorgt, dass es sogar Überfluss gab. Das ist also das Ernährungsprogramm des Königreiches Gottes. Nicht nur die Bedürfnisse so gerade so zu stillen, sondern Jesus ist willens und in der Lage, für Überfluss zu sorgen. Ja, das ist das, was die Bibel, was das Königreich Gottes zum Thema Ernährung sagt. Wie sieht es mit der Wirtschaft aus? Was ist heute ein wichtiges Problem, was uns im Predigtdienst auch ganz häufig begegnet, wenn wir mit Menschen treffen, mit Menschen sprechen. Ja, sie sind arbeitslos. Das ist etwas, was die Menschen traurig macht, was ihnen oftmals auch so ein wenig den Sinn im Leben raubt, weil eine Beschäftigung, eine sinnvolle Beschäftigung fehlt. Die Bibel spricht in einem anderen Text, in Jesaja Kapitel 65, davon, dass es einmal keine Arbeitslosigkeit gibt, dass man das, was man selbst erarbeitet, auch genießen kann. Ein Auszug aus dieser Bibelstelle ist, sie werden Häuser bauen und sie bewohnen. Das ist das, was Jesus für die Menschen erreichen wird, wenn er die Menschheit regiert. Ein zweiter Punkt aus unserem Regierungsprogramm, das ist der Katastrophenschutz. Wenn wir auch hier nur die letzten Jahre etwas Revue passieren lassen, was wir im ganz persönlichen Umfeld oder wenn wir so ein wenig über den Tellerrand geschaut haben, schon an Naturkatastrophen miterlebt haben und durch die Medien ist man mittlerweile ja so dicht dran, dann ist das ein Punkt, wo deutlich wird, wie hilflos die Menschheit und vor allem auch Regierungen im Allgemeinen dieser Problematik gegenüberstehen. Es beschränkt sich oft darauf, eine Katastrophe nicht zu verhindern, sondern nur noch die Folgen so gut wie möglich zu bekämpfen. Und oftmals kommen auch Warnungen zu spät oder sie werden nicht entsprechend berücksichtigt. Ein Erdbeben 2010 auf Haiti forderte 316.000 Tote. Das ist eine unvorstellbare Zahl durch eine einzige Naturkatastrophe. Aber auch in zivilisierten Ländern ist man dieser Problematik quasi hilflos ausgeliefert. Der Hurricane Katrina 2005 in New Orleans sorgte dafür, dass eine ganze Stadt unter Wasser stand. 1.800 Tote mitten in der Zivilisation. Die Menschen waren völlig hilflos. Oder in diesem Jahr das Erdbeben und der Tsunami in Japan. Man schätzt ein Minimum von 20.000 Toten und Langzeitfolgen, die noch unabsehbar sind. Auch hier wollen wir in die Bibel hineinschauen, wie einfach und wie wunderbar die Lösung Jesu dafür ist in Markus Kapitel 4 in den Versen 37 bis 39. Markus Kapitel 4, die Verse 37 bis 39. Da brach ein heftiger Windsturm los und die Wellen schlugen immer wieder in das Boot, sodass sich das Boot beinahe füllte. Er, Jesus, aber war im hinteren Teil und schlief auf einem Kopfpolster. Da weckten sie ihn auf und sagten zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir im Begriff sind, zugrunde zu gehen? Da richtete er sich auf und schalt den Wind und sprach zum Meer: Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und eine große Stille trat ein. Hier sieht man diesen Gegensatz ganz deutlich. Die Jünger Jesu, die waren verzweifelt, die waren hilflos, weil sie dieser Naturgewalt ohnmächtig gegenüberstanden. Sie hatten keine Lösung, sie wussten nicht, wie sie aus dieser Situation, in der das Boot zu sinken drohte und man es aus eigener Kraft nicht verhindern konnte. Sie wussten nicht, wie geht es raus aus dieser Situation. Und umso erstaunter waren sie, dass Jesus dabei schlafen konnte. Warum konnte er schlafen? Weil er ganz genau wusste, das ist für den Sohn Gottes, der die Kraft von seinem Vater, vom Schöpfer aller Dinge bekommen hatte, kein Problem. So eine Naturkatastrophe mit einigen wenigen Worten in einem Augenblick zu beruhigen. Etwas, was uns deutlich macht, dass wir in der Zukunft vor Naturkatastrophen keine Angst mehr haben. Es wird dann vielleicht noch Naturphänomene geben, aber nichts, was uns in einer Art bedroht, dass wir davor Angst haben müssen. Die Regierung Gottes durch das Königreich wird das für alle Zeit verhindern. Ein dritter Punkt aus dem Regierungsprogramm Jesu, etwas, was ja auch in unserem Lande ein immer größeres Thema ist, das ist das Gesundheitswesen. In vielen Ländern gibt es nicht mal so etwas wie ein Gesundheitswesen. Da gibt es kaum Ärzte, kaum Hilfe bei schweren Krankheiten. In unseren zivilisierten Ländern, da ist das schon sehr gut organisiert. Da kann man zum Arzt gehen, wenn es einem nicht gut geht. Man bekommt Medikamente. Aber es ist trotzdem so, dass wir auch in unserem Land beispielsweise in einer Zweiklassengesellschaft leben und dass es immer mehr dahin geht, dass es nicht mehr eine Frage der Möglichkeiten ist, gesund zu werden, sondern eine Frage des Bezahlens. Ja, die Frage, wer kann es sich wirklich noch leisten, gesund zu sein, das ist etwas, was also in zivilisierten Ländern immer mehr im Mittelpunkt steht, obwohl die Möglichkeiten vielleicht da sind, Krankheiten zu behandeln, aber auch das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu dem, was Jesus tun wird. Wir können Krankheiten behandeln, Erleichterung verschaffen, aber die Macht oder die Fähigkeit, Krankheiten ganz hinwegzunehmen, das ist uns Menschen nicht möglich. Im Gegensatz dazu, wenn wir in Matthäus Kapitel 15 sehen, was Jesus tat, dann wird uns deutlich, wie überlegen das Gesundheitssystem des Königreiches Gottes sein wird. Matthäus Kapitel 15, der Vers 30. Matthäus 15, Vers 30. Dann kamen große Volksmengen zu ihm, die Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere bei sich hatten, und sie warfen sie förmlich vor seine Füße, und er heilte sie. Er heilte sie. Das war das, was Jesus machte. Man brachte alle Kranken zu ihm und er, ja, für ihn war es ein Bedürfnis. Er hatte nicht nur die Fähigkeit, Menschen zu heilen durch die Unterstützung Gottes, sondern er hatte auch den Wunsch dazu. Und das zeigt, was für ein wertvoller Herrscher Jesus Christus für uns auch sein wird, weil er nicht nur das tut, was nötig ist, sondern auch den innersten Wunsch hat, die Lebensqualität der Menschen zu steigern. Ja, wer heute vielleicht mit chronischen Krankheiten zu tun hat, wer permanent Schmerzen hat, der weiß, wie das die Lebensqualität beeinträchtigt, wie man sich danach sehnt, wie die Bibel sagt, zurück zu den Tagen der Jugendkraft zu gelangen, wieder das zu tun, was man möchte, ohne dass man vielleicht schon nach den ersten Minuten einer Tätigkeit wieder eine Pause machen muss, weil man nicht mehr so richtig kann. Jesus wird dafür sorgen, dass das alles der Vergangenheit angehört. Und ein Höhepunkt dieser Gesundheitsreform Jesu, den lesen wir in Markus Kapitel 5. Etwas, was uns sicherlich zutiefst begeistert. Markus Kapitel 5, die Verse 38 bis 42. So kamen sie zu dem Haus des Synagogenvorstehers, und er bemerkte das Lärmende durcheinander und die Weinenden und die, die laut wehklagten. Und nachdem er eingetreten war, sagte er zu ihnen: Weshalb verursacht ihr ein solch lärmendes Durcheinander und weint? Das kleine Kind ist nicht gestorben, sondern schläft. Darauf begannen sie ihn zu verlachen. Nachdem er sie aber alle hinausgetrieben hatte und nachdem er den Vater und die Mutter des kleinen Kindes und die, die bei ihm waren, nahm er mit sich und ging hinein, wo das kleine Kind war. Und er fasste das kleine Kind bei der Hand und sagte zu ihm: Talita Kumi, was übersetzt bedeutet: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und begann umherzugehen, denn es war 12 Jahre alt, und sie gerieten sogleich außer sich vor Entzücken. Na, diese kurze Begebenheit, alleine über die könnte man viele Stunden sprechen und mit vielen Emotionen über dieses Thema sich Gedanken machen, dass Jesus die Macht und auch den Wunsch hat, Menschen vom Tod zum Leben zurückzubringen. Ein Trost für jeden, der vielleicht heute so krank ist, dass der Tod vielleicht kurz bevorsteht. Oder für diejenigen von uns, die einen lieben Menschen durch den Tod verloren haben. Das sind Dinge, die uns trösten, die uns eine Perspektive geben, die sagen, ja, das ist die richtige Wahl, sich heute für das Königreich Gottes zu entscheiden, weil solche fantastischen Dinge möglich sind. Ein vierter Auszug aus dem Regierungsprogramm Jesu, den finden wir in Matthäus Kapitel 8, Vers 16. Matthäus Kapitel 8, der Vers 16. Das mag ein Punkt sein, über den man vielleicht noch kurz nachdenken muss. Matthäus 8, Vers 16. Hier wird gesagt, nachdem es aber Abend geworden war, brachte man viele von Dämonen Besessene zu ihm, und er trieb die Geister mit einem Wort aus und heilte alle, denen es schlecht ging. Ein ganz besonderer Aspekt des Schutzes durch das Königreich Gottes wird hier deutlich. Etwas, was für viele Menschen so ein bisschen im Dunkeln steht, weil viele wissen nicht das, was die Bibel ganz deutlich sagt, dass es böse Geistermächte im himmlischen Bereich gibt, die einen ganz entscheidenden Einfluss darauf haben, wie Menschen heute miteinander umgehen, wie die menschliche Gesellschaft geprägt ist und auch, wie die menschliche Gesellschaft regiert wird. Das ist etwas, wo Satan und die Dämonen einen ganz großen Einfluss haben. Und was haben wir aus diesem Text gesehen? Wie ist die Überlegenheit Jesu gegenüber diesen bösen Geistermächten? Ein Wort. Und die Macht dieser bösen Geister war beendet. Das ist das, was Jesus und sein Königreich uns zu bieten hat, wenn es um Schutz geht. Wenn es darum geht, nicht mehr von diesen Dingen, die wir gar nicht sehen, beeinflusst und vielleicht dirigiert zu werden. Ein letzter Punkt aus dem Regierungsprogramm Jesu, den finden wir, wenn wir unseren Lebensraum Erde betrachten. Ja, wir sehen in den letzten Jahren einen ganz großen Trend dahin, dass Menschen immer mehr versuchen, den Lebensraum Erde zu erhalten, weil sie merken, ja, wir haben vielleicht in den letzten Jahren damit zu viel Schindluder getrieben. 1992 gab es eine Umweltkonferenz, da wurde gesagt, heutzutage geht die Bedrohung der Menschheit eher von der Zerstörung der Umwelt aus als von irgendetwas anderem. Und es ist eine Bewegung planetarischen Ausmaßes vonnöten, um diesen Holocaust aufzuhalten. Dann wird weiter gesagt, all das muss getan werden, ohne zu zögern. Denn die Bedrohung gilt nicht mehr nur der Zukunft unserer Kinder. Sie ist jetzt präsent und zwar hier. Das erkennen auch Regierungen heute. Sie erkennen, dass es quasi 5 vor 12 ist, wenn es um den Erhalt der Erde geht. Aber für wann sind all diese Maßnahmen geplant, die unsere Erde erhalten sollen, die Regierungen so aufstellen? Ja, da hat man oft das Gefühl, dass das, was helfen soll, erst 5 nach 12 kommt. Das ist alles noch in der Zukunft. Also heute hält man sich eher damit auf, darüber zu sprechen, dass es nötig ist und man müsste etwas tun. Aber den Menschen läuft die Zeit dafür weg. Und über Jesus, über seinen himmlischen Vater wird in der Bibel einfach nur gesagt, Jesus, er hat die Macht, die zu verderben, die die Erde verderben. Ja, er ist nicht darauf angewiesen, nur die Ursache zu bekämpfen, sondern er hat die Macht, das Übel bei der Wurzel zu packen und auszureißen und dafür zu sorgen, dass der Lebensraum Erde, auf dem das Königreich Gottes ja dann auch Untertanen haben wird, die dort leben sollen, so zu gestalten, dass das für alle paradiesische Ausmaße annehmen wird. Das ist das Regierungsprogramm des Königreiches Gottes. Etwas, was nicht nur ein geringeres Übel ist im Vergleich zu anderen, sondern das beste Regierungsprogramm, das es heute gibt. Und wir können uns fest darauf verlassen, dass das auch in der Zukunft alle Probleme lösen wird. Wir wollen vielleicht noch einen Gedanken über den Herrscher dieses Königreiches gemeinsam uns anschauen in Hebräer Kapitel 7, Vers 26. Hebräer Kapitel 7, im Vers 26. Wir haben jetzt schon gemerkt, das Regierungsprogramm, das ist wirklich einmalig. Aber wie ist die Person, die dahinter steht, die das dann auch in die Tat umsetzen wird? Hebräer 7, Vers 26 spricht über Jesus Christus, denn ein solcher hoher Priester wie dieser war für uns der Geeignete, loyal, arglos, unbefleckt, getrennt von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Wollen wir kurz über drei dieser Eigenschaften Jesu nachdenken? Hier wird gesagt, er ist loyal. Loyal, das heißt so viel, dass er treu einer Sache oder einer Person gegenüber ist. Das heißt, er wird treu seinem himmlischen Vater gegenüber sein und auch treu seinen Untertanen und auch treu zu seinem Regierungsprogramm, was wir jetzt gelesen haben. Er wird all das, was wir besprochen haben, zum Wohl seiner Untertanen in die Tat umsetzen, weil er loyal ist. Die Bibel sagt weiter, Jesus ist auch arglos. Arglos, was seine Motive betrifft. Er ist niemals ein Herrscher, der in erster Linie an sich selbst interessiert ist. Er möchte immer, dass es seinen Untertanen gut geht. Er ist zuverlässig und vertrauenswürdig. Und auch unbefleckt. Auch das ist eine Eigenschaft, die hier erwähnt wird. Er hat quasi keine Leichen im Keller, die ihn irgendwie in irgendeiner Sache mal korrumpieren könnten. Niemand kann Jesus bestechen oder in eine Richtung lenken, in die er vielleicht gar nicht hin möchte, weil er unbefleckt, arglos und loyal ist. Damit kennt er auch keine Parteilichkeit. Er wird jedem gegenüber das tun, was für das persönliche Wohl am besten ist. In Kolosser 2, Vers 3 wird über ihn gesagt, er besitzt alle Schätze der Weisheit. Ja, keine Frage des persönlichen Wohlbefindens wird also offen bleiben. Er wird für jedes Problem immer eine Lösung finden. Nun mag man vielleicht sagen, das ist schön, ja, wir freuen uns auf so eine Herrschaft, aber die Herrschaft von Menschen, die Herrschaft, die wir bis heute kennen, das ist immer nur eine Herrschaft auf Zeit gewesen. Ist das bei der Herrschaft des Königreiches Gottes genauso? Ist das auch nur eine Herrschaft auf Zeit? Kommt danach nochmal etwas anderes, was vielleicht nicht so positiv ist? In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 15 und 16 wird auch diese Frage beantwortet. 1. Timotheus 6, die Verse 15 und 16. Hier wird über Jesus gesagt, dieses Offenbarwerden wird der glückliche und einzige Machthaber zu seinen eigenen bestimmten Zeiten zeigen. Er, der König derer, die als Könige regieren und der Herr derer, die als Herren herrschen, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ja, Jesus wird als der Ewige, als der glückliche Herrscher bezeichnet, der die Herrschaft des Königreiches Gottes für eine Zeitspanne aufrichten wird, in der alle Menschen davon profitieren können. Und darüber hinaus wird all das, was das Königreich Gottes erreicht hat in dieser Zeit, für immer bestehen bleiben. Alles, was wir in diesem Regierungsprogramm gesehen haben, wird nicht nur etwas sein, was in einer einmaligen Aktion geschaffen wird, sondern was für ewig erhalten bleibt. Ja, und für uns persönlich ist es an dieser Stelle wichtig, dass wir uns bemühen, wirklich Untertanen dieses Königreiches zu werden. Nicht nur das zu einer Bauchentscheidung zu machen und zu sagen, ja, wir haben gewählt das Königreich Gottes, sondern darüber nachzudenken, was bedeutet das wirklich für mich? Beweise dafür zu analysieren, die deutlich machen, das ist glaubwürdig, das ist zuverlässig. Und was passiert, wenn wir das für uns erkannt haben? Das ist die wirklich beste Regierung, die man sich für Menschen wünschen kann. Ja, dann wird es dazu beitragen, dass wir mit anderen darüber sprechen. Dass wir andere einladen, unter diese Regierung zu kommen, sich diese Regierung zunutze zu machen. Vielleicht besonders die Menschen, die in den letzten 10 Jahren von Politikverdrossenheit ergriffen worden sind, die vielleicht mal Ideale hatten, die den Wunsch hatten, sich für eine Sache einzusetzen. Solche Menschen können wir bestimmt erreichen mit der Botschaft, mit dem Regierungsprogramm dieses Königreiches. In Psalm 2, Vers 12 wird unsere persönliche Einstellung dazu deutlich. Psalm Kapitel 2,
der Vers 12. Wir werden hier aufgefordert, küss den Sohn, dass er nicht in Zorn gerät, dass er nicht umkommt von dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich sind alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Den Sohn zu küssen, das war in alter Zeit ein Ausdruck der Freundschaft, der Treue. Und das soll auch unsere Einstellung heute sein. Wir wollen darüber nachdenken, dass es möglich ist, mit diesem besten Herrscher, den es gibt, ein Verhältnis der Treue und der Freundschaft aufzubauen. Das ist jedem Einzelnen von uns möglich und das ist letztendlich ja auch der Wunsch. Ja, jeder Mensch sucht diese Geborgenheit, diese Zuverlässigkeit, diese Vertrautheit. Ja, die Bibel drückt das aus mit dem Wort Zuflucht. Ja, wir sehnen uns nach diesem Ort, wo wir uns auch heute schon geborgen fühlen können. Albert Einstein hat das einmal ausgedrückt, indem er sagt, ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der Völker der Welt lieber in Frieden und in Sicherheit leben möchte. Die Friedenssehnsucht der Menschheit, jetzt ist ganz interessant, die Friedenssehnsucht der Menschheit kann nur durch die Schaffung einer Weltregierung erfüllt werden. Das hat dieser kluge Kopf damals schon erkannt. Wir brauchen eine Weltregierung, die unsere Bedürfnisse erfüllt. Und wir haben jetzt kennengelernt, dass das Königreich Gottes unter der Führung Jesu Christi diese Weltregierung ist, die beste Regierung, die es je gab, die es je geben wird. Und wir haben die Möglichkeit, heute für diese Regierung Zeugnis abzulegen und uns dieser Regierung heute selbst schon zu unterstellen.